NDR Info. Themen des Tages.
Vergangene Nacht am Leipziger Flughafen. Der Flugverkehr wird unterbrochen. In unmittelbarer Nähe eines Transportflugzeugs wird eine Drohne sichergestellt. Eine, die offenbar mit einer sprengfähigen Substanz präpariert war. Das ist eines unserer NDR-Info-Themen des Tages. Wir berichten über die Ermittlungen in Leipzig und über die Lage in Kiew. Denn der Ukraine scheinen mittlerweile die Abfangraketen auszugehen. Heute ist Mittwoch, der 5. August. Hier sind die Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Sie hatten sich über Chatgruppen organisiert. Sie hatten sich online vernetzt und da eben nicht nur verbal irgendwelche Gewaltfantasien ausgetauscht. Nein, die Mitglieder der sogenannten letzten Verteidigungswelle, die handelten. In Altdöbern in Brandenburg verübten sie einen Brandanschlag auf ein Kulturhaus. In Schmölln in Thüringen versuchten sie, ein Asylbewerberheim anzuzünden. Sie experimentierten mit Kugelbomben und planten weitere Anschläge. Heute sind die teilweise noch sehr jungen Mitglieder dieser Gruppierung in Hamburg verurteilt worden. Frauke Reinig.
Was soll brennen, fragte einer der Angeklagten in einem Chat der Terrorgruppe. Das Asylheim oder die Bewohner? Die Antwort, beides. Vor dem zuletzt geplanten Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Brandenburg flog die Gruppe auf. Bis dahin hatte die sogenannte letzte Verteidigungswelle aber schon professionelle Terrorstrukturen, sagt Gerichtssprecher Florian Vogelsang.
Das Gericht hat heute zur sogenannten letzten Verteidigungswelle festgestellt, dass es sich dabei um eine terroristische Vereinigung handelt.
Fast alle Angeklagten wurden wegen ihrer Mitgliedschaft in der Terrorvereinigung verurteilt, einer wegen Unterstützung.
Einzelne Angeklagte darüber hinaus wegen weiterer Straftaten. Das betrifft insbesondere zwei Brandanschläge, wo einige der Angeklagten auch wegen eines Mordversuchs verurteilt worden sind.
Bei einigen kamen dann noch Verabredungen zu einem Anschlag hinzu und Fälle von Körperverletzungen. Gut organisiert war die Gruppe, aber nicht sehr professionell, sagt Bundesanwalt Stefan Biel.
Wir haben es hier tatsächlich mit wirklich sehr unprofessionell handelnden Angeklagten zu tun gehabt, die sich selbst gefilmt haben, die ganz normal angemeldete Mobiltelefone benutzt haben, meistens auf die Familienangehörigen, sodass wir da ermittlungsmäßig ganz schnell zum Ziel kamen und die Beschuldigten damals ermitteln konnten.
Als eine Kugelbombe für einen geplanten Anschlag bestellt werden sollte, konnte die Gruppe 38 Euro dafür nicht aufbringen und kaufte ein kleineres Modell. Die Angeklagten sind jetzt zwischen 15 und 22 Jahre alt. Die Vorsitzende Richterin zitiert aus einem Chat. Ich würde jede Straftat begehen, schreibt da ein Mitglied. Aber versuch das mal mit einer strengen Mutter. Ich darf nach 18 Uhr nicht mehr raus. Die Richterin sprach von braunen Kinderzimmern. Es habe sich im Prozess gezeigt, wie schnell sich die sehr jungen Männer über das Internet radikalisiert haben, sagt Bundesanwalt Biel. Aber
tatsächlich hat die Beweisaufnahme ergeben, dass bei den meisten der Angeklagten tatsächlich die familiären Verhältnisse ein Nährboden waren für das rechtsradikale Gedankengut, was sich dann letztlich auch für die Strafzumessung ausgewirkt hat.
Und alle Angeklagten haben Taten gestanden. Einige sehr glaubhaft, sagt Gerichtssprecher Vogelsang.
Bei anderen Angeklagten war es offenbar so, dass es auch Einlassungen gab, denen das Gericht aber in Teilen jedenfalls nicht gefolgt ist, weil es andere Umstände für objektiv wahrscheinlicher hielt.
Weil etwa Videoaufnahmen deutlich andere Schlüsse zuließen.
Schließlich war auch zu berücksichtigen, dass einige der Angeklagten sich im Verfahren offenbar jedenfalls von der rechtsradikalen Gesinnung als auch von den Taten distanziert haben, teil- oder gar vollgeständig waren und auch bei der Strafaufklärung weiter geholfen haben.
Einige nehmen freiwillig an Deradikalisierungsprogrammen teil, so der Gerichtssprecher. Wir hoffen, ihre Einsicht ist echt, sagt die Vorsitzende Richterin und gibt den Männern noch mit auf den Weg. Sie sollten die Zeit in der Haft nutzen, um an sich zu arbeiten und sich eine Zukunft aufzubauen. Für Bundesanwalt Stefan Biel ist das Thema letzte Verteidigungswelle mit diesem Prozess noch nicht abgeschlossen.
Es ist klar, dass wir uns die weiteren Mitglieder der entsprechenden Chatgruppen anschauen und schauen, wer sich da gegebenenfalls auch noch mitgliedschaftlich an dieser Vereinigung betätigt hat.
Die 8 Angeklagten in Hamburg seien nur die Spitze des Eisbergs, sagt Biel.
Tja, sie wollten das politische System in Deutschland stürzen, so stand es in der Anklage. Aber wie geht man nun um mit solchen Tätern, die teilweise ja noch minderjährig sind? Wir sprechen gleich noch mit einer Erziehungswissenschaftlerin darüber, auch darüber, wie gefährlich so eine Radikalisierung im Internet werden kann. Vorher aber berichtet Maya Rollberg darüber, wie sich diese jungen Täter organisiert haben.
Die 8 Unterstützer der sogenannten letzten Verteidigungswelle sollen sich und andere in WhatsApp-Chatgruppen radikalisiert haben. Nur wer nachweislich eine Straftat begangen habe, sei aufgenommen worden. So die Ergebnisse von NDR-Recherchen. In den Chats sollen sie dann Anschläge nicht nur geplant, sondern auch organisiert haben. Wie den auf ein Kulturzentrum im brandenburgischen Altdöbern im Jahr 2024. Zwei 15-Jährige hatten sich damals selbst gefilmt und die Videos, wie sie das Haus, in dem die Betreiberfamilie mit ihrem Kind schlief, anzündeten, in Chatgruppen geteilt. Deswegen lautete die Anklage unter anderem versuchter Mord.
Es gibt ein Phänomen, gerade in einem sehr aggressiven Bereich der Jugend, die offensichtlich von rechtsextremen Gedankengut geprägt, sich radikalisieren lässt und dann bereit ist, auch Terroranschläge durchzuführen.
So Innenminister Alexander Dobrindt auf einer Pressekonferenz im Mai. Die letzte Verteidigungswelle entstand nach NDR-Recherchen vor 2 Jahren. 2024 demonstrierten vor allem in ostdeutschen Städten immer mehr Neonazis gegen die Christopher Street Days, Paraden für die Rechte queerer Menschen. Viele der Demonstranten waren auffallend jung, kleideten sich oft im Skinhead-Stil der 90er Jahre. Anne Brückmann von der Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt sieht hier eine beunruhigende Entwicklung.
Was also neu ist, das hat man vor allem 2024 gesehen, dass es eine militante Straßenszene gibt, dass es Mobilisierungen gibt, dass sich junge Menschen dann auch eben übers Internet zusammentun. Sehr, sehr kurzfristige Mobilisierungen sind das zum Teil.
Außerdem sollen die Mitglieder Jagd gemacht haben auf Menschen, die sie für Pädophile hielten. Laut Ermittlungen hieß es in den Chats, man solle Ausländer terrorisieren, indem man ihre Wohnungen beschädige und anzünde. Ein weiterer Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Brandenburg soll in Planung gewesen sein.
Tja, wir haben es gehört, eben selbst jetzt, heute bei der Urteilsverkündung, ist der jüngste dieser Täter gerade mal erst 15 Jahre alt. Wie kann das sein und wie könnte man vielleicht verhindern, dass sich solche Taten in diesem extrem jungen Alter nicht wiederholen? Nina Kolleck ist Bildungsforscherin, Erziehungswissenschaftlerin und Professorin an der Uni in Potsdam. Und ich konnte Sie kurz vor dieser Sendung fragen, ob Sie denn vom Alter dieser Chat- und Terrorgruppe überrascht war.
Da bin ich überrascht und vor allem aber erschüttert. Also überrascht würde ich gar nicht mal so sehr sagen, dadurch, dass ich das ja schon wirklich lange beobachte, dass die Täter immer jünger werden und dass auch die Radikalisierung unter sehr jungen Männern sind es ja meistens, also Jungs, junge Menschen, sehr stark zunimmt und die Täter immer jünger werden. Von daher war ich jetzt nicht groß überrascht, aber doch sehr erschüttert, dass solche jungen Menschen zu solchen schlimmen Taten bereit sind.
Was macht die jungen Männer denn aber so anfällig für solche Extreme?
Ja, da gibt es unterschiedliche Erklärungen für. Es ist nie immer nur ein Faktor, der hier reinspielt. Aber in jedem Fall ist es hier in dem Fall der letzten Verteidigungswelle Social Media. Denn sie wurden ja über Social Media gewonnen und auch mobilisiert. Aber allein Social Media wird natürlich aus einem jungen Menschen keinen Täter machen, sondern da gibt es dann schon Dinge, die vorher vorgefallen sind. Also es sind Bindungsbrüche, die junge Menschen erlebt haben, eine schwierige Kindheit. Das können Mobbing-Erfahrungen sein. Das ist oft eine schlechte Beziehung zu den eigenen Eltern, die hier mit reinspielt. Und noch dazu befinden sich junge Menschen ja in einer Identitätskrise, also viele junge Menschen gerade in der Pubertät, weil die Pubertät eben dazu führt, dass sich ja sehr viel verändert, nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf verändert sich sehr stark. Und umso mehr und umso vulnerabler und umso empfänglicher sind Jugendliche gerade für solche radikalen Botschaften.
In so einer Identitätskrise, Frau Kolleck, also dass man in Chatgruppen dann sich gegenseitig hochschaukelt, auch mal daneben benimmt. Okay, das alles passiert. Aber hier ist der Schritt vom Posen, vom Angeben, vom Drohen, Unsinnreden und so weiter zur echten Tat ja offenbar gleich mehrfach gegangen worden. Also wenn man wie in diesem Fall den Tag gleich mit Hitlergrüßen beginnt, dann mit Kugelbomben und Brandsätzen ja in echt hantiert, was läuft da schief?
Na, das ist natürlich im ersten Prozess eine gewisse Normalisierung, die wir ja in der breiten Bevölkerung feststellen können, dass dadurch, dass eben ja auch sehr viel Hitler-Propaganda zum Beispiel über Social Media gepostet wird und sehr junge Menschen auch erreicht, es zu einer gewissen Art von Normalisierung kommt. Und dann finden bei solchen jungen Menschen, die dann auch tatsächlich bereit sind, selbst Gewalt anzuwenden, finden dann nochmal andere Prozesse statt. Das, in der Wissenschaft nennen wir das oft auch Dehumanisierung, also dass andere Menschen nicht mehr als gleichwertige Menschen charakterisiert werden und man eben auch keine Empathie mehr mit diesen anderen Menschen hat. Also das können zum Beispiel Ausländer sein, das können aber auch teilweise Frauen sein, die dann nicht mehr als gleichwertig gelten, sodass dann eben ja der nächste Schritt zur Tat gar nicht mehr so weit ist.
Wie sehr sind denn solche Neonazi-Strukturen unter Jugendlichen in Social Media verankert mittlerweile?
Die sind tatsächlich stark verankert. Also das ist nicht der einzige Fall, sondern wir beobachten, dass pausenlos fast schon solche Strukturen entstehen. Sehr junge Neonazi-Strukturen, die oft auch anders aufgestellt sind als jetzt so fest etablierte Strukturen, wie jetzt beispielsweise der Dritte Weg, den es ja schon lange gibt. Die haben dann Anwälte, die haben Medienberatung und die agieren auch noch mal viel professioneller als diese kleinen Gruppierungen, die so plötzlich aus dem Boden sprießen. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das aktuell, zu aktuellen Zeiten, ja, immer größer wird.
Weil man unser Gespräch jetzt hört, Frau Kolleck, was kann man dann machen, damit zum Beispiel die eigenen Kinder nicht in solche Chats, in solche Extreme hineingezogen werden?
Also mit den eigenen Kindern kann man schon mal am allermeisten machen, ne? Weil die Eltern haben ja auf jeden Fall einen sehr starken Einfluss, wenn man mit den Kindern im Gespräch bleibt, den Kindern auch das Gefühl gibt, wenn dir irgendetwas passiert, also gerade auch im Netz oder auch darüber hinaus. Und wenn du in irgendwelche Strukturen gerätst, vor denen du dich dann vielleicht auch schämst oder mit denen du erstmal gar niemanden findest, worüber, also mit wem du drüber sprechen willst. Also hier ist immer ein offenes Ohr. Mit uns kannst du sprechen oder auch alternative Kontaktmöglichkeiten zu zeigen. Denn gerade in der Pubertät wollen ja viele Jugendlichen dann auch nicht unbedingt mit den eigenen Eltern sprechen. Aber im Gespräch bleiben und sensibel bleiben und gucken, was die jungen Menschen bewegt. Und wenn man merkt, das eigene Kind ist vielleicht auch gerade in einer sehr schwierigen Phase, hat vielleicht gerade Probleme in der Klasse, andere Mobbing-Probleme, dann eben ja schnell hier auch Unterstützungsstrukturen schaffen.
Wären Verbote da nicht fast noch einfacher? Also der jüngste Angeklagte, der war zur Tatzeit gerade mal 14. Also wie konsequent müsste man den Zugang zu Social Media in dem Alter beschränken oder bringt das alles gar nichts?
Naja, also der war 14. Also wir diskutieren ja eigentlich fast nur über Verbote bis 14. Von daher wäre er da auch gar nicht mehr mit einbezogen gewesen. Und noch dazu sehen wir auch tatsächlich in der Forschung, zeichnet sich ein ziemlich klares Bild ab, dass diese Verbote nichts bringen. Sie können sogar gefährlich sein, weil sich junge Menschen ja dann noch stärker verschließen und noch weniger das Gespräch dann suchen und noch weniger sich öffnen, wenn sie dann heimlich in den sozialen Medien, in solche Netzwerke gelangen beispielsweise.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Nina Kolleck, Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Uni in Potsdam. Scheint doch verdammt knapp gewesen zu sein. Vergangene Nacht in Leipzig. Mindestens eine Drohne war da auf dem Flughafen der Stadt unterwegs. Und diese Drohne war alles andere als harmlos. Der Flugverkehr wurde unterbrochen. Und die Drohne, die Polizei da Gott sei Dank hat sicherstellen können, sie war offenbar tatsächlich mit einer Sprengvorrichtung versehen. Eine größere Katastrophe wäre also nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen gewesen. Ine Dippmann über die Ermittlungen in Leipzig.
Alles gesperrt, hieß es in der Nacht am Flughafen Leipzig. Ein Mitarbeiter hatte kurz nach Mitternacht eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung auf der Südpiste des Flughafens entdeckt. Das haben inzwischen Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden bestätigt. Mit Unterstützung der Bundespolizei und eines Sprengstoffroboters wurde der Gegenstand untersucht, der Zünder entfernt. Besonders betroffen war der nächtliche Frachtverkehr am DHL-Drehkreuz Leipzig-Halle. Nach Polizeiangaben mussten 19 Frachtmaschinen und ein Passagierflug umgeleitet werden. Als eine DHL-Frachtmaschine wegen der Sperrung durchstarten musste, kollidierte sie mit einem Objekt, wurde aber nur leicht beschädigt und konnte später sicher in Hannover landen. Nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wird geprüft, ob es sich um eine weitere Drohne gehandelt haben könnte. Touristen am Flughafen Leipzig machten sich im Laufe des Tages Gedanken.
Das gesehen mit der Drohne, ja. Fliegt tatsächlich zum ersten Mal heute. Und das eine Nacht, bevor ich fliege. Ist schon ein bisschen komisch.
Also ich habe das auch gelesen und habe gedacht, oh Gott, was jetzt? Und hatte natürlich auch Sorge, ob wir heute hier landen können und was überhaupt mit der Sicherheit hier ist.
Der Einsatz spielte sich in unmittelbarer Nähe ukrainischer Antonov-Frachtmaschinen ab, die auf dem Flughafengelände stationiert sind. Ob diese Flugzeuge Ziel der Aktion waren, ist bislang völlig offen. Sachsens Innenminister Armin Schuster schrieb in einer Pressemitteilung am Nachmittag:
Bei den Vorkommnissen am Leipziger Flughafen handelt es sich um einen sehr ernsten Sicherheitsvorfall. Deshalb ermitteln Landes- und Bundessicherheitsbehörden seit heute Nacht unter Hochdruck Hand in Hand. Unter anderem ist das gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen und die Drohnenabwehr der Bundespolizei involviert.
Das Landeskriminalamt Sachsen hat ein Hinweistelefon und ein Hinweisportal eingerichtet. Nach einer umfangreichen Kontrolle des Flughafens konnte die Start- und Landebahn Nordpiste aber noch in der Nacht wieder freigegeben werden. Die Start- und Landebahn Südpiste bleibt vorerst gesperrt. Von den Behörden heißt es zudem, es bestehe keine Gefahr für Leib und Leben von Passagieren oder Mitarbeitern des Flughafens. Der Flugverkehr für Passagiere sei nicht beeinträchtigt. Am Abend werden Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Sachsens Innenminister Armin Schuster am Flughafen erwartet. Sie wollen sich vor Ort ein Bild von der Lage machen.
Ja, da gibt es in Leipzig also noch einiges zu ermitteln, aber wir können das alles jetzt doch noch mal ein bisschen vertiefen, denn auch unser Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung kümmert sich um diesen Fall. Ich konnte vorhin mit meinem Kollegen Jörg Diehl über diese gemeinsamen Recherchen sprechen. Herr Diehl, da war nur immer ein bisschen umständlich von einer präparierten Drohne die Rede, präpariert mit einer unbekannten Masse. Darf ich das mittlerweile mit dem Wort Sprengsatz übersetzen?
Ich glaube, inzwischen kann man tatsächlich davon ausgehen, dass es sich um eine im Grunde genommen fliegende Bombe gehandelt hat. Am Anfang war die Lage etwas unübersichtlich und unklar und im Laufe des Tages im Zuge unserer Recherchen hat sich das jetzt verdichtet. Die Polizei hat mehrere Tests gemacht vor Ort, hat also diese Drohne auf Sprengstoffe untersucht und uns liegen die Rechercheergebnisse vor. Und aus denen geht eben hervor, dass die Sprengstoffexperten der sächsischen Polizei Spuren gefunden haben von PETN und Semtex. Das sind Plastiksprengstoffe, wie sie auch im militärischen Bereich eingesetzt werden. Und das, glaube ich, kann man inzwischen annehmen, dass sie nicht nur eben präpariert war mit einer Masse, sondern tatsächlich im Grunde genommen eine fliegende Bombe war.
Also eine fliegende Bombe und das auf einem Flughafen. Gleich neben einem ukrainischen Transportflugzeug. Wie gefährlich war das?
Ich würde sagen, es war hochgradig gefährlich. Ich muss gestehen, ich mache das ja wirklich schon seit vielen Jahren, dass ich mich mit Themen der inneren Sicherheit beschäftige. Aber so ein Szenario haben wir zwar immer für möglich gehalten, aber wir haben es in der Realität noch nie gesehen. Und ich würde sagen, es war pures Glück, dass Deutschland nicht in eine Katastrophe geschlittert ist. Es war pures Glück, dass das Ganze so glimpflich abgelaufen ist. Und man muss leider sagen, am Ende ist es nicht verhindert worden, sondern es war eben ein Zufall, dass diese Bombe offensichtlich nicht detoniert ist.
Leipzig, das ist ja ein logistisches Luftdrehkreuz, vor allem ja auch für Güter, die in die Ukraine geflogen werden. Wenn jetzt, Herr Diehl, gleich in der Nähe von ukrainischen Transportern sowas gefunden wird, wie wahrscheinlich ist da ein Zusammenhang Ihrer Meinung nach?
Wir sind natürlich relativ früh noch in den Ermittlungen und die Hintergründe kennt bislang niemand. Gleichwohl halte ich es nicht für einen Zufall, dass hier ukrainische Frachtflugzeuge offensichtlich attackiert werden sollten. Wir würden an der Stelle schon annehmen, dass die gezielt angegriffen werden sollten und dass es da durchaus einen Zusammenhang gibt, eben mit der militärischen und logistischen Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die eben über diesen Flughafen läuft und auch über diese Flugzeuge, die dort geparkt waren.
Und das ist ja nicht der erste Zwischenfall auf diesem Flughafen. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das da, war es ja auch schon fast zu einer Katastrophe gekommen. Was war damals passiert und vor allem, wer waren da die mutmaßlichen Täter?
Ja, das Szenario war ähnlich. Damals allerdings wurde keine fliegende Bombe eingesetzt, sondern wurde ein Paket verschickt, in dem sich ein Sprengsatz befand. Dieser Sprengsatz fing Feuer glücklicherweise noch zu dem Zeitpunkt, als sich das Paket am Boden befand und nicht in der Luft in einer Frachtmaschine. Inzwischen ist dieser Fall relativ gut aufgeklärt worden und es ist deutlich geworden, dass eben diese Männer, die das damals konzipiert und umgesetzt haben, im Auftrag des russischen Staates gehandelt haben. Mehrere von ihnen müssen sich derzeit auch in einem Gerichtsverfahren in Litauen verantworten.
Das war Jörg Diehl, der Leiter des Rechercheteams von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Also eine präparierte Drohne mit Sprengvorrichtung, mit einem Zünder offenbar. Und das alles in der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge in Leipzig. Natürlich denkt man da sofort an den Krieg. Von Leipzig aus, knapp 1300 Kilometer in Richtung Osten, liegt Kiew. Die Hauptstadt der Ukraine war auch in dieser Nacht wieder das Ziel russischer Raketen und Drohnen. Die Zahl der zivilen Opfer durch diese permanenten russischen Angriffe steigt und steigt. Rebecca Barth in Kiew, wie schlimm war es bei Ihnen vergangene Nacht?
Ja, das war wieder eine Nacht heftigerer Angriffe. Also wir sprechen da von etwa 30 Raketen, ein bisschen weniger, die allein in dieser Nacht auf Kiew und die Region Kiew abgefeuert wurden. 30 ballistische Raketen. Das sind die Raketen, die Ukraine gerade nahezu gar nicht abfangen kann. Und aus diesem Grund, so gehen zumindest ukrainische Militärbeobachter davon aus, greift Russland zunehmend mit dieser Art von Raketen an. Dabei sind mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden und etliche verletzt.
Es gibt nun mehrere große Brände im Großraum Kiew, habe ich gehört. Es gibt Schäden in mindestens 7 Stadtbezirken. Wenn der Luftalarm kommt und dann wieder und wieder, dann runter in die Keller und U-Bahn-Stationen, oder wie verhalten sich die Menschen im Moment in ihrem Umfeld?
Heute Nacht war das tatsächlich nicht möglich, denn diese ballistischen Raketen kommen so schnell, dass sie in sehr vielen Fällen einschlagen, bevor überhaupt Alarm ausgelöst werden kann. So war es zumindest in dieser Nacht. Ich persönlich bin wach geworden von den Explosionen und dann erst kam der Alarm. Viele Menschen machen das in der aktuellen Zeit aber so, dass sie zum Beispiel versuchen, vorzuschlafen. Wir gehen etwa davon aus, dass diese Angriffe nachts um 1-2 Uhr beginnen. Viele Menschen gehen früher ins Bett, sodass sie etwas mehr Schlaf noch bekommen. Häufig werden wir auch gewarnt von ukrainischen Behörden, dass in der kommenden Nacht ein massiver Angriff folgen könnte. Dann gibt es Menschen, die ziehen dann schon mal präventiv in die Schutzräume, in die U-Bahn-Schächte. Heute war es allerdings anders. Heute gab es keine Vorwarnung. Heute kamen die Raketen auch dann, bevor Alarm ausgelöst werden konnte. Deswegen haben es dann viele auch nicht mehr in die Keller geschafft.
Sie haben es ja schon angesprochen, von den ballistischen Raketen aus Russland konnte keine einzige abgefangen werden. Wie blank ist die ukrainische Verteidigung da mittlerweile?
Was wir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen können, ist, dass es praktisch kaum mehr Patriot-Flugabwehrraketen gibt. Und die sind eben sehr gut darin, ballistische Raketen abzufangen. Das Problem bei diesen Raketen ist, das ist ein amerikanischer Hersteller. Die USA haben sehr viele von diesen Raketen bei ihrem Krieg mit dem Iran verschossen. Jetzt ist einfach weltweit ein großer Mangel da. Und die Länder, die noch eigene Bestände haben, möchten die natürlich auch nicht abgeben, weil sie dann selber schutzlos wären.
Wenn die Abwehr nun nicht mehr funktioniert, wie sie könnte, was erwarten Sie da für die kommenden Tage? Also für russische Militärstrategen klingt das doch fast wie eine Einladung.
Ja, und das ist auch das, was wir an den Zahlen sehen. Also immer mehr ballistische Raketen, die eingesetzt werden. Vor einem Jahr hatten wir hunderte Drohnen und vielleicht 1, 2, 3 ballistische Raketen oder Marschflugkörper wurden dann mehr eingesetzt. Aber heute sind es wirklich Dutzende ballistische Raketen, die innerhalb kürzester Zeit auf ein Ziel, auf eine Stadt abgeschossen werden. Eben mit dem Kalkül, dass sie nicht abgefangen werden können. Den Menschen hier macht das natürlich große Angst. Man fühlt sich schutzlos. Und die Schäden, die diese Raketen anrichten, sind eben auch enorm. In der heutigen Nacht waren es viele Lagerstätten, die da getroffen wurden, von Supermärkten, von der Post, von Elektrofachgeschäften, von Baumärkten. Das sind alles Dinge des alltäglichen Bedarfs, die dann fehlen und die auf lange Zeit dann fehlen. Und viele Menschen hier fragen sich nun eben, ja, wie wird das? Wie soll der Winter werden? Wenn wir uns nicht schützen können, wird es wieder ein Winter ohne Heizung, ein Winter ohne Strom, vielleicht ein Winter ohne Wasser, ohne Benzin. Also die Menschen hier fragen sich, wie viel Potenzial Russland noch hat, ihnen wirklich noch mehr der Lebensgrundlage zu nehmen.
Angeblich mindestens 17 Tote allein in der ukrainischen Hauptstadt. Kiew hat offenbar keine Mittel mehr, um die ballistischen Raketen aus Russland rechtzeitig abzufangen. Das war Rebecca Barth aus Kiew. Und das waren die NDR Info-Themen des Tages.